Wie groß bist du? So ein tolles Lied und so ein toller Text. Es gibt diesen Gott, der diese ganze Welt gemacht hat und der aktiv in diese Welt ja mit eingreift. Ein Gott, der Geschichte schreibt, Weltgeschichte und mit jedem von uns persönlich. Und im Namen von diesem Gott haben wir Jan gerade gesegnet. Und ich wünsche es mir so, dass Jan irgendwann in seinem Leben an den Punkt kommt, dass er Gottes Eingreifen in seinem Leben erkennen darf. Denn dieser Gott wird da sein, an jedem Tag. Und er wünscht sich den Kontakt zu Jan und er sieht ihn. Und dieser Gott sieht dich und dich und dich und mich. Und er schaut nicht nur irgendwie passiv zu, sondern er will Beziehungen zu uns leben. Und das ist ja dieses ganz Unbegreifliche, dass dieser große, mächtige Schöpfer, der alles gemacht hat, von dem wir gerade gesungen haben, die Berge und alles, die Sterne in unzählbarer Zahl, dass dieser große, mächtige Schöpfer den Kontakt zu uns will, in Beziehung mit uns leben will. So wie wir es ja gerade auch gesungen haben. An dem, wie er die Welt gemacht hat, können wir ihn erkennen. Denn dieser große und unbeschreibliche Gott, der stellt sich uns in seinen Taten vor. Ich bin der, als der ich mich erweisen werde, sagt er zu Mose. Und anhand dem, was geschehen wird, werdet ihr erkennen, sagt er, wer ich bin und wie ich bin. Dieser Gott, der ist untrennbar mit seinem Tun verknüpft. In ihm ist nichts Falsches, nichts Vorgespieltes. Bei ihm ist Tun und Sein eins. Wir Menschen, wir können uns ja verstellen. Und durch unser Handeln vorgeben, irgendwie anders zu sein. Bis dann irgendwann das Kartenhaus zusammenfällt. Spätestens, wenn wir müde sind oder gereizt oder gestresst. Doch so ist Gott nicht. Er hat beschlossen, uns durch sein Tun zu offenbaren. An seinen Taten können wir ihn erkennen. An dem, was er geschaffen hat, die Berge erzählen von der Größe Gottes. An dem, wie er seinem Volk immer wieder vergab, seine Treue. Und an Jesus. Er hat uns den Vater offenbart. Wie er das Volk des Eigentums gesegnet. Welch Genitivsatz. Aber ist es ein ganz spannender Gedanke. An dem, wie Gott mit Israel vorging, können wir erkennen, wie er selbst ist. Und ich möchte euch aus dem Grund mal mitnehmen an einen ganz bestimmten Punkt in der Geschichte dieses Volkes des Eigentums. Wir befinden uns so geografisch kurz vor Kanaan. Und hinter dem Volk, da liegt ein langer und beschwerlicher Weg. 40 Jahre lang sind sie durch die Wüste gezogen. 40 Jahre lang waren sie in einer menschenfeindlichen Umgebung. Und das eine ganz schön lange Zeit, seitdem Gott das Volk aus der Sklaverei befreit hat. Viele von denen, die jetzt dabei sind, kennen das mit Sklave sein und so nur noch vom Hörensagen. Denn sie sind in der Wüste geboren. Sie haben nie als Sklaven gelebt. Sie wissen zwar davon, aber wirklich etwas zu tun mit ihrem Leben, hat das nur bedingt. Ich selbst kenne so etwas Ähnliches aus meiner Jugendzeit. Als ich Jugendlicher war, wurde 50 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs gefeiert. Am 8. Mai 1995. Und das war damals voll was Besonderes anscheinend. Es gab viele Feiern, viele Feste, es gab Gedenkveranstaltungen und so weiter. Doch für mich als Jugendlichen hatte das nicht so eine ganz große Relevanz. Klar wusste ich, dass Krieg schrecklich sein muss und dass ich dankbar sein kann, im Frieden zu leben und so weiter. Aber ich kannte ja nur diesen Zustand, im Frieden zu leben. Und darum berührte mich das Ganze nicht so wirklich. Und so wird es vielen aus dem Volk Israel gegangen sein. Sklaverei, Ägypten, der Pharao, das alles war lange her. Viele sind erst in der Wüste geboren worden. Für sie war die Wüste der Alltag. Und auch das Manna, was ihr jeden Tag vom Himmel fiel, war für sie nichts Besonderes. Sie kannten das von klein auf. Ägypten, das lag lange zurück. Und wie es nun mal so ist, irgendwann gerät die Vergangenheit in Vergessenheit. Und sie wird überlagert von dem Alltag. Aber jetzt stehen sie kurz vor Kanaan. Und in den kommenden Monaten und Jahren werden sie erleben, dass Gott ihnen dieses Land geben wird. Sie werden erleben, dass Gott wieder auf übernatürliche Weise eingreift, dass Gott wieder das Meer, das Wasser teilt und sie trockenen Fußes durch den Jordan gehen können, dass Gott ihnen Jericho und all die anderen Städte geben wird. Und wer beim gemeinsamen Bibellesen dabei ist, der kennt die ganzen Geschichten, die da kommen. Gott wird ihnen das Land geben, das Land, das er vor so langer Zeit Abraham und seinen Nachkommen versprochen hat. Aber der Weg dahin, der war ein ganz langer. Gott hat sie aus der Sklaverei befreit. Gott hat sie aus Ägypten geführt. Gott hat das Meer geteilt. Gott ist ihnen am Sinai begegnet, hat mit ihnen den Bund geschlossen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich befreit hat, darum wirst du. Und dann kam das Gesetz. Gottes Vorstellung davon, wie er sich das Leben mit seinem Volk vorstellt. In der Wüste, aber vor allen Dingen auch in dem Land, das er ihnen geben wird. An Israel soll jedes Volk erkennen, wie Gott ist. Und nun, kurz vor dem Einzug ins Land, stellt sich Mose nochmal vor das ganze Volk hin. Und mit lauter Stimme ruft er ihnen die gesamte Geschichte und die Gebote ins Gedächtnis. Geht nochmal alles von vorne hin durch. Denn es gibt diese Gefahr. Die Gefahr des Vergessens. Wenn das Volk im Land ist, dann wird es ihnen gut gehen. Sie werden nicht mal jeden Tag dieses Manna benötigen. Sie werden nach und nach die Zeit in der Wüste vergessen. Diese Zeit des direkten Angewiesenseins auf Gott. Auch das wird zur Vergangenheit werden und immer mehr verschwimmen. Sie werden ihre Häuser bauen, ihre Felder bestellen, ihr Leben leben. Und das, was sie erlebt haben, Gottes Eingreifen, wird immer mehr vom Alltag überlagert werden. Klar, es wird auch dann noch diese Stiftshütte geben und später den Tempel. Aber der Alltag, der ist eben jeden Tag da. Und Gott sieht diese Gefahr. Die Gefahr, dass er vergessen wird. Dass die Beziehung zwischen dem Volk und ihm leiden wird. Und darum lässt er durch Mose dem Volk etwas sagen, was als das Schma Israel bekannt wird. Einen der zentralsten Texte des Judentums. Und den, das möchte ich euch mal vorlesen. Er steht in 5. Mose 6 und dann ab Vers 4 die folgenden Verse. Ist ein bisschen langer Text, aber ist ein total schöner. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie dir binden zum Zeichen auf deine Hand. Und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, von dem er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, es dir zu geben. Große und schöne Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voller Güter, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Brunnen, die du nicht ausgehauen hast, und Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du nun isst und satt wirst, so hüte dich, dass du nicht den Herrn vergisst, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat, sondern du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen schwören. Und du sollst nicht anderen Göttern nachfolgen, den Göttern der Völker, die um euch her sind. Denn der Herr, dein Gott, ist ein eiferner, der Gott in deiner Mitte. Dass nicht der Zorn des Herrn, deines Gottes, über dich entbrenne und dich nicht vertilge von der Erde. Wenn dich dein Sohn morgen fragen wird, was sind das für Vermahnungen, Gebote und Rechte, die euch der Herr, unser Gott, geboten hat? So sollst du deinem Sohn sagen, wir waren Knechte des Pharaos in Ägypten und der Herr führt uns aus Ägypten mit mächtiger Hand. Und der Herr tat große und furchtbare Zeichen, Wunder an Ägypten und am Pharao und an seinem ganzen Hause vor unseren Augen und führt uns von dort weg, um uns hinzubringen und uns das Land zu geben, wie er unseren Vätern geschworen hat. Und der Herr hat uns geboten, nach all diesen Rechten zu tun, dass wir den Herrn, unseren Gott, fürchten, auf dass es uns wohlgehe, unser Leben lang, so wie es heute ist. Und das wird unsere Gerechtigkeit sein. Dass wir all diese Gebote tun und halten vor dem Herrn, unserem Gott, wie er uns geboten hat. Was für ein Text, total lang, aber ich finde ihn total schön. Denn er bringt so deutlich Gottes Herz für sein Volk zum Ausdruck. Sein Wunsch nach gelebter Beziehung zu seinem Volk. Und sein Wunsch, dass sein Volk ihn nicht vergessen wird. Und dafür hat Gott ganz viele religiöse Elemente seinem Volk verordnet. Ein Kind, das in Israel groß wurde, kam schon sehr früh mit der jüdischen Religion in Kontakt. Jung schon am dritten Tag. Es gab so viele Feste, Reinigungsvorschriften, Opfervorschriften und so weiter. Glaube, der war für die Israeliten mehr als nur zur Stiftshütte oder später in den Tempel zu gehen. Der Glaube sollte mit dem Alltag verflochten und in ihm präsent sein. Ein Glaube, der so gelebt wird, dass es den Kindern auffällt und die Kindern fragen, du Papa, sag mal, was sind denn das all für Gebote und Vorschriften und so? Und nun kommt etwas ganz Wichtiges. Der Sohn fragt nach den Geboten. Was sind das für Vermahnungen, Gebote und Rechte, die euch der Herr, unser Gott, geboten hat? Aber die Antwort, die der Vater geben soll, startet nicht mit den Geboten, sondern mit Gottes Taten. Er soll sagen, wir waren Knechte des Pharaos in Ägypten und der Herr führt uns aus Ägypten mit mächtiger Hand. Und der Herr tat große und furchtbare Zeichen, Wunder in Ägypten und am Pharao und an seinem ganzen Haus vor unseren Augen und führt uns von dort weg, um uns hineinzubringen und uns das Land zu geben, wie er unseren Vorvätern geschworen hatte. Diese ganzen Gebote, die Vorschriften, die rituellen Handlungen, das Beschneiden und all die anderen religiösen Dinge machen nur Sinn, weil es da diesen Gott gibt, der von sich aus die Beziehung zu dem Volk suchte und sich als ihr Retter erwiesen hat. Und diese Rettungstat Gottes, die darf nicht in Vergessenheit geraten, denn sie ist die Grundlage der Beziehung. Hätte Gott sich nicht als realer Gott und Versorger erwiesen, die Plagen in Ägypten, die Teilung des Meeres, das Manna und so weiter, würden die Israeliten einer toten Religion nachfolgen. Und darum dürfen die Taten Gottes nicht in Vergessenheit geraten. Warum erzähle ich all das? Weil auch ich Vater bin von 5 Kindern. Und weil auch unser Alltag vollgepackt ist mit religiösen Dingen. Der Fisch auf dem Auto, die Gebete vor dem Essen, das morgendliche Segnen, wenn die Kinder das Haus verlassen, das Gebet am Abend, der Gang zur Gemeinde, am Sonntagmorgen die Bibeln im Bücherregal, die Hörbibel zum Einschlafen, Lobpreismusik aus den Lautsprechern, Spruchkarten an den Wänden, christliche Ethik und noch vieles mehr. Und all das sind ja total die guten Dinge, wichtige Dinge. Doch auch sie laufen halt immer wieder in Gefahr, zur Religion zu werden, zum Ritual, zum schönen Gefühl, aber losgelöst von Gott. Besonders dann, wenn man vom Alltag überrollt wird, zwischen Abendessen, Schulranzen packen, Zähne putzen, gute Nacht sagen. Dann, wenn der Stress da ist. Oder das Gegenteil, in den Ferien, wenn man mal all diesen Alltag vergessen will. Und auch wenn sich dieses Schma Israel eigentlich an die Israeliten richtet, kann es für uns als Vorbild dienen. Sei es als Eltern oder für uns persönlich. Lasst uns bewusst religiöse Dinge in unseren Alltag einbauen. Spruchkarten am Spiegel, Segensworte, Gebet vor den Mahlzeiten und, und. Aber lasst uns nicht dabei bleiben, sondern lasst uns auf die Suche nach dem Gott gehen, der hinter all den Dingen steckt. Der Gott, als der er sich erweisen wird. Der Gott, der in unser Leben eingreift. Natürlich die große Rettungstat, Jesus am Kreuz für uns gestorben. Aber auch die vielen kleinen Taten Gottes. In der Schöpfung zu stehen, vor den Bergen oder am Meer, vor einer kleinen Blume, das Werk seiner Hände bewusst zu bewundern und ihn dafür zu preisen, ihn zu loben vor den Menschen. Dann das Wunder, dass wir überhaupt an ihn glauben dürfen. Und die vielen Gebetserhörungen, die großen und die kleinen, die Begegnungen mit Gott im Bibellesen. Wunder, Gottes reales Eingreifen. Lasst uns davon gegenseitig erzählen. Und vor allen Dingen, lasst uns auch der nachfolgenden Generation erzählen. Damit Gott nicht vergessen wird. Damit Glaube nicht zur Religion wird, sondern Beziehung bleibt. Gott hat die Israeliten aus Ägypten befreit mit großer und starker Hand, wie es die Bibel ausdrückt. Und jeder, der dabei gewesen war, wird das sein Leben lang nicht vergessen haben. Doch nun, so kurz vorm verheißenen Land, da gab es eben nicht mal ganz so viele, die noch dabei gewesen waren. Eigentlich nur noch zwei Personen, die alles miterlebt haben. Josua und Kaleb. Und alle anderen sind gestorben. Für die Restlichen waren es Geschichten von früher. Und die mussten jetzt ihre eigenen Erfahrungen und Erlebnisse mit Gott machen. Und sie stehen jetzt vorm Jordan. Die Priester gehen mit der Bundeslade voran. Und in dem Moment, wo ihre Füße den Jordan betreten, konnten all die, die damals beim Exodus nicht dabei waren, erleben, dass sie immer noch einen großen und starken Gott haben. Einen Gott, der immer noch eingreift. Denn in dem Moment, in dem die Priester das Wasser betreten, staut sich das Wasser auf und genau wie damals konnten die Israeliten wieder trockenen Fußes ein Gewässer überqueren oder durchqueren oder auf dem Boden, egal. Wow. Und das war total eindrücklich, denn die Eroberung von, da, und dann die Eroberung von Jericho und die ganzen anderen Städten. Mit der Landnahme wird die Geschichte Gottes, die Generationen vorher begann, mit der aktuellen Generation weitergeschrieben. Gott schenkt ihnen das Land, welches er ihren Vorfahren versprochen hat. Es ist eine Geschichte. Die Israeliten breiten sich im Land aus, siedeln sich nieder, bauten Häuser auf und Getreide und Obst an, lebten ihr Leben und der Alltag begann. Und damit das Vergessen. Und es gibt diese schreckliche Stelle aus, diese erschreckende Stelle, oder auch schreckliche Stelle, aus Richter 2, die Verse 7-12. Das Volk aber diente dem Herrn, solange Josua lebte. Und auch nach seinem Tod blieben sie dabei, solange die Ältesten leben. Die waren noch Augenzeugen von allem gewesen, was der Herr Großes für Israel getan hatte. Als schließlich alle gestorben waren, die zu dieser Generation gehört hatten, folgte ihnen eine neue Generation. Die wussten nichts mehr von dem Herrn und von allem, was er für Israel getan hatte. Die Israeliten taten, was in den Augen des Herrn böse war. Sie dienten den Baalgöttern und verließen den Herrn, den Gott ihrer Vorväter, der sie aus dem Land Ägypten geführt hatte. Ja, sie folgten fremden Göttern nach, die ihre Nachbarvölker verehrten und beteten sie an. So reizten sie den Herrn zum Zorn. Was für ein bitteres Fazit. Es ist genau das eingetreten, wovor Gott die Israeliten gewarnt hatte. Wenn dein Sohn dich fragt, aber die Weitergabe an die nachfolgende Generation hat nicht funktioniert. Und die Folgen, die waren katastrophal. Die beim gemeinsamen Bibellesen dabei sind, können sich bestimmt noch an die Berichte aus dem Richterbuch erinnern. Es gibt in einigen freien Gemeinden das Phänomen der dritten Generation. Viele dieser Gemeinden sind in den Anfängen des letzten Jahrhunderts entstanden. Und die Gründungsgeneration, die hat Gott sehr direkt erlebt. So sehr, dass sie gegen all die Vorbehalte, die es in der Gesellschaft gegen freie Gemeinden gab, eine solche gegründet haben. Sie spürten den Wunsch nach Gemeinschaft, um gemeinsam Gott anzubeten und sie trafen sich und die Gemeinden wuchsen und blühten auf. Und dann kam die zweite Generation. Die wurde in diesem Setting groß. Und da war ganz viel Gutes dabei, aber auch manches, was als einengend empfunden wurde. Denn viele dieser Gemeinden hatten ziemlich strenge Verhaltenskodexe. Das Bein, das sich zum Tanze regt, wird im Himmel abgesägt. Das klingt für uns total witzig, aber es war halt auch oft ganz viel Druck dabei. Und diese zweite Generation erlebt auch, dass ihre Eltern oft nur noch in der Gemeinde waren. Für Familie war nicht mehr so viel Zeit da. Und während die anderen Kinder beim Sport waren, mussten Gemeindekinder ihre Zeit in der Gemeinde verbringen. Und viele aus dieser zweiten Generation hatten trotzdem eine persönliche Beziehung zu Jesus aufgebaut. Aber sie nahmen sich selbst vor, ihre Kinder freier zu erziehen und auch nicht mal ganz so viel Zeit in Gemeinde zu verbringen. Und das war richtig und wichtig. Doch blieb dabei auch manches Gute auf der Strecke. Besonders im Bereich der persönlichen Frömmigkeit. Oder wie es mal eine Mutter uns gegenüber ausdrückte: Natürlich lese ich meinen Kindern nicht aus der Bibel vor. Der Kindergottesdienst könnte ja sonst langweilig für sie werden. Glaube wurde im Familienleben immer mehr zur Nebensache. Er findet Sonntag statt und im Hauskreis und vielleicht noch beim Tischgebet. Und das in einer Welt, die sich aber immer mehr verändert. Die Israeliten, die waren umgeben von anderen Völkern und deren Götzenkulten. Diese ganzen Riten und Kulte machten auf sie Eindruck. Das wollten sie auch. Und dabei war nicht die Stärke der anderen Götter das Problem, denn die sind ja tot, sondern dass ihr eigener Gott in Vergessenheit geraten ist. Die Weitergabe an die nachfolgende Generation hat nicht funktioniert. Und heutige Kinder und Jugendliche sind Einflüssen ausgesetzt, die bei weitem das sprengen, was meine Generation in ihrer Jugendzeit erlebt hat, auf so vielen Ebenen. Vor ein paar Jahren ließ ich mir von Jugendlichen mal eine Liste der damals aktuellen YouTuber geben. Und gemeinsam mit Freunden setzte ich mich einen Abend lang vor den Fernseher und wir haben das angesehen. Und symbolisch stellte ich damals so einen kleinen Sarg vor den Fernseher in Gedenken an all die Gehirnzellen, die uns an dem Abend verloren gehen werden. Und gefühlt waren es relativ viele. Und dann kamen die Podcasts und nun TikTok. Und nein, das wird jetzt keine Medienschelte. Aber ich glaube, es ist wichtig zu wissen, was unsere Kinder und Jugendlichen prägt. Welchen Wertesystem und welchen gesellschaftlichen Erzählungen sie ausgesetzt sind. Und auch hier, das Problem sind nicht die Medien oder andere Einflüsse. Die gehören einfach zum Leben von Jugendlichen dazu in der heutigen Zeit. Aber wenn unsere Kinder und Jugendlichen tief in Jesus verwurzelt sind, dann können sie damit umgehen und ihre eigene Generation mitprägen. Denn wir haben diesen großen und starken Gott, nur der darf nicht in Vergessenheit geraten oder zu einer Religion mutieren, die im Alltag halt keinen Platz hat. Und mich trifft das total sehr, denn ich bin Vater und ich wünsche es mir ja so, dass meine Kinder Jesus kennenlernen. Persönlich, als ihren Herrn und Gott, wie es Thomas mal ausdrückte. Was können wir tun? Ehrlich? Ich bin da oft überfragt und eins der häufigsten Gebete, die Santa und ich sprechen, ist: Jesus, füll du all unseren Mangel aus. Mach du unsere Kinder zu Männern und Frauen nach deinem Herzen. Denn nur Jesus allein kann die Herzen meiner Kinder erreichen. Nur Jesus allein kann die Herzen deiner Kinder erreichen. Und nur Jesus allein kann die Herzen der Kinder unserer Gemeinde erreichen. Der Gemeinde, von der du ein Teil bist. Egal, ob du eigene Kinder hast oder nicht. Nur Jesus kann Glauben schenken und wachsen lassen. Aber wir dürfen säen, indem wir von den großen Taten Gottes erzählen. In Wort und Tat. Und das fängt im ganz Kleinen an, im Alltag. Wie können wir als Eltern unseren Kindern einen lebendigen Gott vorleben? Einen Gott, der in den Höhen und Tiefen unseres Lebens dabei ist. Wie können wir unser eigenes Glaubensleben so gestalten, so leben, dass unsere Kinder unsere Beziehung zwischen uns und Gott sehen können? Wie sprechen wir im Alltag von Gott? Wie können wir Räume schaffen, in denen wir uns als Familie über Gott austauschen und gemeinsam mit ihm Zeit verbringen können? Unsere Kinder werden so vielen Einflüssen ausgesetzt. Lasst uns auf die Suche gehen nach guten Einflüssen und die unseren Kindern ans Herz legen. Es gibt so gute Hörspiele für jedes Alter auf Spotify oder anderen Plattformen. Hörbibeln, Podcasts, YouTuber, Bibellesepläne und so weiter, Kinderfreizeiten, Kindertage, Jugendevents, Konferenzen. Wie gesagt, eins der häufigsten Gebete, die Sandra und ich sprechen, ist: Gott, füll du all unseren Mangel aus. Besonders darin, dich unseren Kindern nahe zu bringen. Und darum würden wir gern mal einen Abend machen, an dem Sandra und ich uns mit anderen Eltern treffen. Und je nachdem, wie viele sich anmelden, entweder bei uns zu Hause oder hier in der Gemeinde. Und dieser Abend, der soll kein Vortragsabend sein, sondern ein Abend, an dem wir uns gegenseitig austauschen. Wie lebt ihr als Familie Glauben? Uns gegenseitig Ideen geben können. Und wir möchten an dem Abend füreinander beten und uns segnen. Und wenn du Kinder hast und dabei sein möchtest, sprich Sandra oder mich an. Übrigens, wenn du keine Kinder hast, wie gesagt, dann bist du Teil dieser Christusgemeindefamilie. Und wir brauchen dich und deine Erfahrungen mit Gott, um sie an die nachfolgende Generation weiterzugeben. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du Jesus ihnen nahebringen kannst. Egal wie alt du bist, ob du 15 bist oder 30 Jahre, 45, 65 oder drüber. Und Kinder brauchen auch diese Vorbilder außerhalb der eigenen Familie. Später in der Pubertät, aber auch schon früher. Und es gibt diese Zeiten, in denen die Eltern nicht mehr die ersten Ansprechpersonen sind. Und das ist ganz normal und gut. Und wie dankbar bin ich für die Mitarbeiter im Kindergottesdienst, bei den Rangern im BU und für die vielen persönlichen Kontakte zwischen den Generationen. Und das Tolle ist, die Weitergabe des Glaubens, das ist ja keine Einbahnstraße. Wir können von der nachfolgenden Generation so viel über Gott lernen. Und kein Wunder, dass Jesus sagt, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Lukas 18. Ein großer Fehler, den wir machen können, ist, dass wir Kinderglauben nicht so als voll nehmen. Es gibt diese Vorstellung, dass man irgendeine gewisse Reife braucht, um Glauben zu verstehen. Lasst uns den Glauben von Kindern ernst und als Vorbild nehmen. Sie haben oft so ein ganz zartes Empfinden dafür, für geistliche Wahrheiten. Wir laufen häufig in Gefahr, den Glauben irgendwie als kognitive Leistung zu verstehen. Sie nicht. Und natürlich wird sich, wie bei jedem von uns, die Beziehung zu Jesus im Laufe der Jahre verändern. Aber schon Kinder können eine Entscheidung für Jesus fällen. Denn es kommt nicht auf sie an, sondern auf den Heiligen Geist, Christus in uns. Und ich selbst empfinde es für mich als unglaublich Vorrecht, schon als Kind Jesus mein Leben übergeben zu haben. Damals mit 8 Jahren. Und ich weiß es heute noch ganz genau. Und Jesus nahm diese Entscheidung ernst und er hielt mich bei sich. Auch durch meine ganzen Jugendjahre hindurch. Und klar gab es Höhen und Tiefen. Aber in all dem war es Jesus, der mich hielt. Ich durfte und darf Jesus jeden Tag ein bisschen mehr kennenlernen. Er ist da und wird da bleiben, weil es eben nicht auf mich ankommt, sondern auf ihn. Und eigentlich ist die Predigt jetzt am Schluss. Und irgendwie doch nicht. Denn nicht jeder von uns hat dieses Vorrecht, in Jesus liebende Eltern zu haben. Viele werden ohne Jesus groß. Lasst uns die nicht vergessen, die Jesus noch gar nicht kennen. Darum hier nochmal der Hinweis auf das Burg-Event nächste Woche. Ladet wirklich dazu ein. Bringt Freunde mit, Verwandte, Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Lasst uns von den großen Taten Gottes erzählen. Beim Burg-Event, ja, aber vor allen Dingen auch so im Alltag, immer wieder. Und bitte betet. Betet dafür, dass Gott Menschen an diesem Fest begegnet und auch sonst. Und noch ein letztes. Ich kann diese Predigt nicht beenden, ohne meine Eltern zu erwähnen. Einfach, weil ich ihnen so unglaublich dankbar bin. Denn sie haben mir von klein auf Jesus nahegebracht. In Worten, aber vor allen Dingen in Taten. Wie sie ihr Leben mit Jesus leben. Und Gott und Menschen lieben und selbst heute noch hochbetagt. Und das wünsche ich mir auch. Das, was der Psalm 71 sagt. Auch im Alter, Gott, verlass mich nicht. Und wenn ich grau werde, bis ich deine Macht verkündige Kindeskindern und deine Kraft allen, die noch kommen sollen. Von Generation zu Generation. Amen.